Breitband Topic.
Der russisch-ukrainische Konflikt beherrscht die Schlagzeilen. Etwa 100.000 Soldaten hat Russland an der Grenze zur Ukraine stationiert. Aber ob Präsident Putin wirklich einen Einmarsch ins Nachbarland plant, darüber gibt es geteilte Ansichten.
Klar aber ist, Russland wäre dazu in der Lage. Die russische Armee ist rein zahlenmäßig die fünftgrößte der Welt. Uns interessiert aber ein anderer Aspekt, nämlich die Fähigkeit, Cyberattacken auszuführen.
Falschinformationen, lahmgelegte Webseiten, Spionagesoftware, das alles sind Wege, die im digitalen Raum eingesetzt werden können, um einem Gegner oder auch anderen Staaten zu schaden. Solche Methoden hat Russland in der Vergangenheit schon genutzt.
Spielen sie auch aktuell eine Rolle? Darüber wollen wir sprechen mit Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Was hat Russland Ihrer Einschätzung nach vor?
Das ist natürlich alles immer ein bisschen Kaffeesatzleserei, da auch ich Herrn Putins Absichten nicht kenne. Aber man kann so ein bisschen verschiedene Szenarien durchdenken. Da könnte man zum Beispiel erstens von einer begrenzten Invasion ausgehen, zum Beispiel in der Ostukraine. Etwas krasser wäre eine vollständige Invasion und dann gäbe es vielleicht auch noch die Variante, dass vielleicht gar nichts passiert. Und je nachdem, von welchem Szenario man ausgeht, ergeben sich verschiedene Einsatzzwecke für Cyberfähigkeiten. Ich denke, drei Elemente sind definitiv dabei. Das eine wird Spionage sein, das zweite wird irgendwas Disruptives sein zur Begleitung einer militärischen Invasion und das dritte werden Informationsoperationen sein, so wie wir sie schon kennen.
Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführen, wenn Sie von diesen möglichen Cyberattacken Russland sprechen. Was genau verbirgt sich denn hinter diesen Sachen, die Sie gerade aufgezählt haben?
Naja, zum einen klassische Spionage zum Beispiel zur Aufklärung militärischer Ziele. Es gab in der Vergangenheit eine Schadsoftware, die Russland zugeschrieben wird, die hat Smartphones von ukrainischen Artilleristen befallen und hat die Ortsposition nach draußen geschickt. Und auf diese Art und Weise konnte man dann den Ort der Artilleriestellung orten und zum Beispiel aus der Luft dann ausschalten. Das ist klassisches militärisches Vorgehen, die Kombination dieser Fähigkeiten. Das zweite wäre so disruptivere Varianten, zum Beispiel gegen militärische Führungssysteme, gegen militärische Kommunikationsnetzwerke oder auch generell Kommunikation, ganz einfach um Kommunikation zu erschweren, Logistik zu erschweren und auch internationale Berichterstattung beispielsweise zu vernebeln. Sowas haben wir schon im Georgienkrieg 2008 gesehen, in sehr simpler Form. Und die klassischen Informationsoperationen, das ist also, man nennt es Strategic Communications im westlichen Kontext, da geht es also darum, Narrative zu verbreiten, bestimmte Deutungen von Situationen vor Ort zu pushen und andere zu diskreditieren. Aber das wird auch in Friedenszeiten schon genutzt.
Wir haben ja auch schon öfter Geschichten gehört von russischen Trollfabriken, die sozialen Netzwerke nutzen, um Verunsicherung zu schaffen. Das heißt, zum Cyberkrieg gehört auch die Nutzung von Social Media, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Ja, das ist in der russischen Doktrin, der Militärdoktrin sogar das Entscheidendere. Die reden weniger über Cyberkrieg, auch wenn der Begriff immer ein bisschen schwierig ist, sondern über Informationskonflikt oder über Informationskrieg. Das heißt, das Ziel darin ist immer, die Interpretation von Menschen über die faktische Realität zu beeinflussen. Ja, was vor Ort passiert, mag das eine sein, aber wie Menschen das interpretieren aus der Ferne, ist ja immer gefiltert durch Informationen, durch soziale Medien, durch Wahrnehmungen und Wissen. Und da anzugreifen, das ist im Prinzip Teil der Strategie, auch in Friedenszeiten.
Wie und wo hat denn Russland das in der Vergangenheit genutzt? Also weiß man da inzwischen genaueres? Hat die russische Seite vielleicht sogar eine ganz besondere Handschrift?
Sie haben gewissermaßen das Handbuch, das Playbook etabliert. Seit 2014 kann man das beobachten in der Ukraine. Da gibt es so Narrative, die immer wieder gepusht werden. Das eine ist, dass die Ukraine eine westliche Marionettenregierung ist, die illegitim ist, dass die Ukraine einen großen Angriff vorbereitet, auch wenn sich das natürlich physisch gar nicht replizieren lässt in den Zahlen vor Ort. Und ein anderes Merkmal, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ist, dass es gar nicht darum geht, ein Narrativ zu pushen, sondern durch die schiere Anzahl verschiedener, teils widersprüchlicher Narrative in der Art Unsicherheit so schön, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was jetzt überhaupt die Realität ist. Also so einen Wasserschlauchansatz verschiedener Narrative, Verschwörungstheorien und am Ende weiß keiner mehr, was wirklich los ist im Szenario. Und das ist natürlich in einem Konflikt Gold wert, weil das erschwert natürlich Gegenreaktionen, Mobilisierung und auch internationale Unterstützung.
Aber genau 100% zurückführen auf die russische Seite kann man das ja in den meisten Fällen nicht, oder? Denn das ist ja das Grundproblem bei diesen ganzen Cyberattacken.
Ja, das ist in der Tat das Schwierige und das ist auch das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, weil man bei Cyberangriffen in der Regel nie so relativ schnell sagen kann, wer es war. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis die Attribution, wie man das nennt, stattgefunden hat Und generell kann man sagen, je mehr Zeit man hat, desto besser. Wenn wir jetzt aber über einen Konflikt oder einen Krieg nachdenken, geht ja immer alles relativ schnell, holter die Polter. Das heißt, es passiert viel in hoher Geschwindigkeit und da steigt natürlich enorm das Risiko für Fehlwahrnehmung und auch von Fehlinterpretationen. Also beispielsweise, man schreibt fälschlich Russland einen Angriff vor, den Russland vielleicht gar nicht gemacht hat. Oder man schreibt der Ukraine etwas zu, was die Ukraine gar nicht gemacht hat. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir ja nicht nur Russland als Akteur da haben, wir haben auch die westlichen Staaten. Großbritannien hat eine mächtige Cyber-Truppe, die Amerikaner haben US Cyber Command. Wir haben Proxy-Akteure, das heißt also nichtstaatliche Akteure, die vielleicht mit Staaten kooperieren. Das können Kriminelle sein, das können patriotische Hacker sein. Und es könnte auch Drittstaaten geben, die in irgendeiner Form mitmischen und Konfusion erzeugen. Und solche Geschichten unter falscher Flagge können natürlich so ein Zünglein an der Waage sein in Konflikten. Das gab es in der Vergangenheit ja durchaus auch schon.
Welche Wirkung genau können denn solche Angriffe haben? Welchen Schaden können sie anrichten?
Wie intensiv der Schaden sein wird, das hängt eigentlich von dem Szenario ab, von dem wir ausgehen. Wenn man von was Begrenzteren ausgeht, also keine vollständige Invasion, dann wird das wahrscheinlich regional begrenzt bleiben. Daran reden wir vielleicht über temporäre Störungen von Kommunikationssystemen und so weiter. Wenn es ein größeres oder ein eskalatorischeres Szenario ist, dann kann das auch durchaus sowas sein wie ein Stromausfall. Ja, auch sowas hat Russland in der Vergangenheit in der Ukraine schon geübt, 2015 und 2016. Und ein Stromausfall ist natürlich für eine Invasion, für die konventionellen Truppen vor Ort auch hilfreich, weil auch dann lässt sich natürlich die Verteidigung schwieriger organisieren, wenn der Strom fehlt und Kommunikation nicht funktioniert. Und übrigens, der Atlantic Council hat kürzlich eine Studie rausgebracht, die warnen auch davor, dass Russland eventuell auch Glasfaserleitungen in die Ukraine kappen könnte. Das haben sie auf der Krim schon einmal getan, 2014. Und das würde einen Großteil der Internetkommunikation in der Ukraine und wahrscheinlich auch darüber hinaus lahmlegen.
Sie haben ja schon Beispiele genannt, was in der Vergangenheit passiert ist. Da hat man es dann natürlich gemerkt im Nachhinein. Aber wie könnten wir denn jetzt erkennen, wenn es losgeht? Kann man das irgendwie vorher schon merken?
Cyberoperationen haben immer eine Vorbereitungszeit. Also man muss in der Regel, wenn man gravierende Effekte erzielen will, wie so ein Stromausfall, das braucht viel, viel, viel Vorbereitungszeit. Da reden wir über Monate bis Jahre. Das heißt, man muss im Vorfeld schon einen Angriffsvektor etablieren, Phishing-E-Mails rausschicken, eine Schadsoftware schreiben, die auf das Zielsystem zugeschneidet ist und so weiter. Und da vergeht Zeit. Das Problem ist, dass diverse Cybersicherheitsbehörden, darunter die amerikanische Cybersicherheitsagentur CISA, aber auch der Bundesverfassungsschutz schon vor einiger Zeit gewarnt hat, dass russische oder mit Russland assoziierte Angriffsgruppen sich für westliche kritische Infrastrukturen durchaus auch interessieren, neben der Ukraine. Das heißt, es könnte im schlimmsten Fall schon eine Art Hintertürzugang bestehen, aber wissen weiß man das in der Regel nicht vorher.
Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zu möglichen Cyberattacken durch Russland. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch für die Einladung.
Ja, und wir haben gerade schon über mögliche und bereits geschehene russische Cyberangriffe gesprochen. Nach genau so einer Attacke auf ukrainische Regierungswebseiten im Januar haben sowohl die EU als auch Deutschland Unterstützung angeboten.
Sie wollen allerdings nicht nur bei der Aufklärung helfen, sondern es soll auch eine EU-Initiative geben, die Führungskräfte in der Ukraine speziell für die Abwehr von Cyberangriffen ausbilden soll.
Doch hat die EU überhaupt die notwendigen Fähigkeiten dafür? Und was könnte Deutschland im Falle eines Cyberangriffs machen? Wie gut ist Deutschland auf digitale Attacken vorbereitet? Darüber sprechen wir mit Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung. Er arbeitete mehrere Jahre für deutsche Bundesbehörden im Bereich IT-Sicherheit. Hallo.
Ich grüße Sie.
Hallo. Wenn wir von digitalen Attacken sprechen, was meinen wir denn genau damit?
Ja, das kann unterschiedliche Aspekte beinhalten. Das kann, wie Herr Schulze gerade gesagt hat, zum Beispiel Spionage sein, das kann Sabotage sein, das können aber natürlich auch Operationen sein, die konventionelle militärische Operationen begleiten. Also ein ganzes Potpourri eigentlich an Maßnahmen, wo IT-Systeme ausspioniert und kompromittiert werden.
Das heißt aber, Deutschland muss sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Inwiefern?
Deutschland muss sich seit vielen Jahren mit diesem Thema auseinandersetzen und tut es auch. Und das ist sowohl im Bereich des Schutzes der deutschen Wirtschaft, aber auch der Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch der Behörden und unseres Parlaments wichtig. Wir haben ja gesehen, wie vor einigen Jahren auch das deutsche Parlament, der Bundestag, Ziel einer Cyberoperation wurde, um Informationen abzugreifen. Also da haben wir eine sehr, sehr große Angriffsfläche.
Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen aufeinanderdröseln. Also wer kümmert sich in Deutschland darum? Wer ist zuständig für den Schutz vor solchen Attacken?
Naja, zuallererst greift das Subsidiaritätsprinzip. Also die Bürgerinnen und Bürger, die kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch die großen Unternehmen sind in erster Linie selbst verantwortlich dafür, dass ihre IT-Systeme sicher sind. Bei den Behörden ist es dann schon ein bisschen anders. Natürlich müssen auch die sich um ihre IT-Sicherheit kümmern. Aber wir haben sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene dezidierte Organisationen, auf Bundesebene zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das hierbei technisch und nicht technisch unterstützt und gerade auch Behörden eben operativ unterstützt und die Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich durch Informationsaustausch.
Wenn wir mal an Begriffe wie Neuland denken oder auch anders gesagt an die doch sehr langsam vorangehende Digitalisierung, wie dramatisch die Situation ist, auch im Bereich der Sicherheit, hat der Bayerische Rundfunk zum Beispiel letztes Jahr zusammen mit Zeit Online recherchiert. Dabei kam heraus, dass mindestens 100 deutsche Ämter, Regierungsstellen, landeseigene Kliniken, Stadtverwaltungen und Gerichte in den letzten 6 Jahren von Ransomware-Banden attackiert worden sind und das ja zum Teil auch lahmgelegt haben. Wir hatten hier bei Breitband darüber berichtet. Wie gut ist eigentlich Deutschland ausgestattet, wenn es um die Abwehr solcher Attacken geht?
Na, ich glaube, diese Frage haben Sie gerade schon zum Teil selber beantwortet. Wenn wir so viele Vorfälle sehen, dann können wir ja nicht sagen, dass wir gut aufgestellt sind. Zum einen muss man dann natürlich auch sehen, dass es sich hier in Anführungsstrichen nur um Cyberkriminalität handelt. Das heißt, um Akteure, die versuchen, mit so wenig Ressourcen wie möglich Geld zu erpressen. Und wir sprechen hier noch nicht über hochkomplexe Angriffe oder sehr, sehr gut ausgerüstete Akteursgruppen, wie sie zum Beispiel im Dienste der Russischen Föderation stehen. Und von daher haben wir hier noch einen langen Weg vor uns, aber auch da wieder gesagt, dass es hier nicht die Aufgabe des Staates ist, alle Firmen, alle Bürgerinnen und Bürger und alle Behörden zu schützen, sondern auch die Arbeit in diesen Organisationen selbst gemacht werden muss, weil wir haben einfach nicht genug Fachkräfte, um dass damit eine Behörde die ganzen Unternehmen in Deutschland damit versorgen kann und sie schützen kann.
Aber wie ist das zum Beispiel mit der kritischen Infrastruktur? Also wenn dann auf einmal, weiß ich nicht, gleichzeitig Wasserwerke und Stromnetze und sowas angegriffen wird, dann wird das doch zum Problem, oder?
Natürlich, also wir haben natürlich die punktuelle Unterstützung zum Beispiel durch die mobilen Einsatzteams des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik. Auch deren rechtlicher Auftrag ist es eben, kritische Infrastrukturen zu unterstützen bei solchen Vorfällen. Aber sollten wir mehrere Vorfälle parallel haben, die von diesen Institutionen nur mit Unterstützung bewältigt werden können, dann kommen wir schon langsam in ein ziemlich kritisches Fahrwasser rein.
Wenn wir jetzt mal Deutschland und auch Europa oder den westeuropäischen EU-Teil nehmen und den mit Russland vergleichen in Sachen Cybersicherheit und auch Möglichkeiten, Cyberattacken auszuführen, wer ist eigentlich besser aufgestellt? Lässt sich dazu was sagen?
Ich glaube, das ist objektiv sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube, was man sich anschauen muss, ist zum einen natürlich der Grad der Digitalisierung. Umso digitalisierter man ist und umso abhängiger man von digitalen Produkten und Dienstleistungen ist, umso größer ist natürlich auch die Angriffsfläche. Wenn man sich die Strategien der Länder anguckt, also beziehungsweise der EU im Vergleich mit Russland, kann man sicherlich ausmachen, dass der Ressourcenschwerpunkt in Russland darauf gelegt wird, offensive Operationen durchzuführen, Disruptionen und Spionage durchzuführen, während wir in der Europäischen Union bei den Mitgliedstaaten eher den Fokus darauf sehen, die eigenen Systeme abzusichern. Natürlich schließt sich das alles nicht aus, aber ich glaube, hier sind verschiedene Schwerpunkte gesetzt worden.
Wenn wir nochmal auf den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gucken, wir haben ja schon gerade eben viel darüber gesprochen, aber wie ist Ihre Meinung dazu? Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dort auch digitale Attacken stattfinden?
Also wir haben ja schon in den letzten Wochen Cyberoperationen gesehen, die wahrscheinlich Russland oder russischen Akteuren zuzuordnen sind, die in der Ukraine Behörden und andere Organisationen angezielt haben. Von daher ist es nicht nur wahrscheinlich, sogar ich glaube fast bewiesen, dass es dort russische Akteure gibt, die bereits in ukrainischen IT-Systemen rumstöbern, sie kompromittieren, versuchen Hintertüren dazulassen, Informationen abzugreifen und auch Disruptionen voranzutreiben.
Nun hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Januar der ukrainischen Regierung angeboten, Experten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zur Unterstützung und Aufklärung bereitzustellen. Und es sollen Experten in der Ukraine ausgebildet werden gegen künftige Cyberangriffe. Was halten Sie davon?
Ja, die Ausbildung von Expertinnen ist natürlich etwas, das findet nicht von heute auf morgen statt. Also für den aktuellen Konflikt, glaube ich, macht das nicht viel Sinn. Und gleichzeitig sollten wir vielleicht auch ein bisschen weniger arrogant sein, um zu denken, dass wir den Ukrainerinnen dort unbedingt helfen könnten. Denn im Endeffekt befinden sie sich seit mehreren Jahren im digitalen Konflikt, in einer digitalen Austragung mit russischen Akteuren und kennen sich sehr gut mit den russischen Akteuren dann eben auch aus, ob das nun die behördlichen Mitarbeiterinnen sind oder die in Firmen dort arbeiten. Von daher müssen wir gucken, was wir dort wirklich leisten können. Der Punkt, Personen aus unserem Bestand, sage ich mal, zu entsenden, ist auch eher so fraglich. Denn viele Arbeit bei der Unterstützung von Vorfällen kann man natürlich remote machen. Die Abstimmung der nationalen Computer Emergency Response Teams findet sowieso dauerhaft international statt, auch remote. Das heißt, die Vorteile, die man hat, dort Personen hinzuschicken, liegen natürlich daran, dass man dann vertrauensvoller zusammenarbeiten kann und dass man wahrscheinlich effizienter arbeiten kann. Aber es ist überhaupt nicht notwendig, Personen zu entsenden, um dort helfen zu können. Und vielleicht als letzten Punkt noch, wir haben zum Beispiel seit gestern einen Artikel gesehen, der nicht von einem Staat selber, sondern von einer Firma, in diesem Fall Microsoft, einer amerikanischen Firma, veröffentlicht wurde, der ganz viele Informationen über russische Bedrohungsakteure bereitstellt, obwohl keine Microsoft-Produkte betroffen sind. Es handelt sich um Actinium. Und die Firma macht das eben deswegen, weil sie die ukrainische Seite hierbei unterstützen will. Und da ist auch die Frage, inwieweit natürlich auch die amerikanische Regierung hier mit den Unternehmen gesprochen hat, da unterstützend einzuwirken. Denn diese Informationen liegen vor allem bei den IT-Sicherheitsunternehmen vor, nicht notwendigerweise bei den Behörden.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wenn es tatsächlich zu so einer Verschärfung der Auseinandersetzung kommen sollte, zu einem Angriff Russlands auf die Ukraine, wie stark schätzen Sie die Bedrohung für uns ein, also für uns, unser digitales Netz? Kommt es da eventuell zu Kollateralschäden?
Das ist immer schwer hervorzusehen, aber es gibt zum Beispiel in der Vergangenheit Operationen, die eigentlich das Ziel der Ukraine hatten, NotPetya zum Beispiel, und sich dann weltweit verbreitet haben und Millionenschäden bei Firmen und Behörden auf der ganzen Welt angerichtet haben. Von daher sind Kollateralschäden, die auch über die ukrainischen IT-Systeme hinausgehen, auf keinen Fall auszuschließen. Auch deswegen haben die amerikanischen Behörden bereits davor gewarnt, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, hierauf müssen wir uns gefasst machen oder zumindest vorbereitet sein und wissen, wie wir dann reagieren.
Sagt der IT-Sicherheitsexperte Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.